schönen guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Morgen. Das war aber eine nette Begrüßung. Dankeschön. Dankeschön. Nee. Dankeschön. Das ist schön, wenn man so strahlende Gesichter sieht. Das ermutigt mich und uns allen. Ja, ich freue mich, dass du heute Morgen hier bist. Ob du hier sitzt oder zu Hause eingeschaltet hast, fühl dich willkommen und eingeladen in dieser Predigtreihe, wie geht eigentlich, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist unsere Predigtserie, so haben wir sie genannt. Und wir haben schon einiges gelernt und werden auch noch in den nächsten Wochen weiter dies und jenes lernen. Unter anderem haben wir ja auch schon gelernt, unsere Begabung und Berufungen zu finden. Wie geht das eigentlich? Felix sprach vor zwei Wochen, wie hören wir die Stimme Gottes? Wie geht das eigentlich, den Willen Gottes erkennen? Und ihr werdet in den nächsten Wochen auch sehen, so ganz praktische Sachen, wie geht das mit dem Beten, Bibel lesen, Gott dienen, hier und dort. So ein bisschen das ABC, aber wir wollen natürlich alle mitnehmen, sei es die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal heute Morgen hier sind und die, die schon länger dabei sind. Mein Thema heute Morgen ist eigentlich so mittendrin, finde ich, so dahingeworfen, weil es ist nicht, wie geht das, wie geht jenes, sondern ich habe so eine sehr große Herausforderung bekommen. Und zwar, schauen wir mal, ob es klappt. Ja, genau, es klappt. Genau, und zwar, lass uns das mal anpacken. Also, pack's an. Das finde ich etwas gemein, dass ich das habe. Ich fühle mich da eigentlich irgendwie so, weil ich bin auch leider, ich bin heute ganz offen und ehrlich, also einige kennen mich schon, manchmal rede ich zu viel über mich und bin zu transparent, aber so bin ich halt. Und zwar, ich muss ehrlich sein, ich bin auch manchmal eher so der Theoretiker. So, lass uns gucken, lass uns erst darüber reden, ist das denn wirklich der Wille Gottes, wie geht das eigentlich? Also ich mache das mal ganz praktisch, wenn bei uns zu Hause ein IKEA-Schrank ankommt, dann zähle ich alle Schrauben, ob die auch vollständig sind. Ja, ich mache das wirklich. Also dann wundere ich mich immer wieder, warum siehst du da jetzt zwei mehr? Hat das jetzt eine Bedeutung? Wollen die uns irgendetwas sagen? Was ist der Sinn dahinter? Ist es ein Trick? Also so ganz, also bis ich anfange, vergehen erstmal Tage. Kommt meine Frau ran und sagt, ach, bist ja weit gekommen. So, dann mach du mal weiter mit der Gebrauchsanleitung, ich baue schon mal auf. Ne? Ich fand das auch ganz praktisch und schön. Sowohl Felix als auch Michel haben so ganz konkrete Waschmaschinengebrauchsanleitungen und so, um das mal ganz bildlich darzustellen. So, und ich komme jetzt hier mit Hammer und Werkzeug und sage, so, jetzt genug geredet, let's do. Also, lass uns das anpacken. Also, darüber reden, reden und reden, bis Himmel und Erde vergehen. Das bringt uns alle irgendwie nicht weiter. Und ja, jetzt eine Frage an euch, zu was würdest du zuerst anpacken? Also, welches Werkzeug liegt dir am meisten? Hammer. Also ich habe ja schon ein bisschen mich geoutet, was ich anpacken würde. Erstmal Zollstock, Maßstab und so. Ne? Das Langweiligste natürlich. Ne? Also bevor ich bohre, messe ich 30 Mal nach. Also meine Töchter, die haben keinen Bock mehr dabei zu stehen und zu gucken, was ich tue. Denn die wissen, bis Papa aber anfängt zu bohren, das ruft mich da, wenn du soweit bist. Ja, das ist wirklich so, weil ich habe Angst, wenn ich da jetzt falsch bohre, dann ist da ein Loch und dann kann ich das ja wieder zumachen und so. Also es muss auch wirklich die richtige Stelle sein. Also Kinder, die wollen die Bohrmaschine. Weil das macht ja Krach, das ist lustig, da ist Action. Ja, also diese ganze Theorie, also oder wenn meine Kinder vielleicht mal gerne, heute kochen wir, dann was denken die natürlich, dass die natürlich wirklich am Herd sein können, am Ofen und jetzt da wirklich da die Pizza hochwerfen können und sowas. Ne? So, aber wenn man denen sagt, erstmal müssen wir aufräumen, tschüss. Ja, oder danach, erstmal sauber machen, so das Langweiligste. Also meine Frau sagt immer zu meiner Tochter, du kannst ja schon mal den Salat klein machen, ja? Das, was keiner machen möchte. Aber so am Herd, das Steak rumdrehen und so die coolen Sachen, das dürfen wir nicht. Du bist noch nicht alt genug. So, aber zu verstehen, dass sowohl die Vorbereitung wahnsinnig wichtig ist, je besser wir eine Sache vorbereiten, also ich bin auch so einer, ich kann erst so richtig klar denken, wenn alles erstmal sauber ist. Ich sehe bei beiden eine Gefahr. Zu viel reden ist eine Gefahr,
Gar nicht reden ist auch eine Gefahr. Ja, das bringt uns wirklich weiter. Ne? Also wo ist die goldene Mitte? Wie können wir jetzt konkret Gott dienen? Und wie gesagt, ich habe jetzt so ein bisschen so das Thema, lass uns das mal anpacken und konkret werden, was es genau bedeutet oder wie wir genau Gott jetzt mit konkreten Schritten dienen können. Und ich fand einmal, da war so ein Prediger, ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt, es ist kein richtiger Film, es ist eher so eine Doku-Art gemacht, so beides, Film und Predigt, Not a Fan, vielleicht schon mal gehört, schon ein paar Jahre alt, Not a Fan, und so ein Prediger aus Amerika, Kyle Idleman, der fühlte sich da von Gott so inspiriert, so eine Art Doku zu machen, wie ein Mann zu Gott findet. Sehr schön, tolle Geschichte, sehr bildhaft, kann ich euch empfehlen. Diese DVD, gibt es auch ein Buch davon. Und ich fand, das ist mir dann, so, als ich mich vorbereitet habe, die Tage ist mir nochmal diese Geschichte hängen geblieben. Also wer das kennt, hört das jetzt zum zweiten Mal, sorry. Und zwar, Kyle Idleman erzählt von einer Geschichte, wunderschön, also so bildhaft, um das Bild zu machen. Stellt euch mal vor, da ist jemand, der fährt für ein paar Wochen im Urlaub und sagt seinem Freund, schau mal, kann ich dir mein Haus anvertrauen? Ja, da muss mehreres gemacht werden. Ich kann das nicht einfach wochenlang oder sogar länger, monatelang einfach mal so liegen lassen. Also könntest du die Post und so und könntest du darauf achten. Und dann habe ich noch da vielleicht die Haustiere regelmäßig füttern und der Garten und solche Sachen. Könntest du da täglich, und dann sagt der Freund, aber das war jetzt eine ganze Menge. Der sagt, keine Sorge, ich habe das hier auch alles in ein Büchlein aufgeschrieben, damit du weißt, wenn Notfälle sind, an welchem Nachbar hier und dort und wie oft du die Pflanzen gießen musst und solche Sachen. Und der Freund sagt, mach dir keine Sorgen, ich habe alles unter Kontrolle, vertrau mir, mach du deinen Urlaub, ich habe alles im Griff. So, nach dieser Zeit kommt dann der Freund wieder und sieht, nichts ist gemacht. Rasen steht zu hoch, Briefkasten brechen voll, Wellensittiche schon alle tot. Und er sagt, was soll das? Was hast du gemacht? Und er so, nee, wie du gesagt hast. Ja, wie ich gesagt habe. Aber du hast mir doch die Spielschlange gegeben. Ja, und? Meine Frau und ich, wir haben uns das genau durchgelesen. Wir haben das mehrmals studiert. Ja, sogar auswendig gelernt. Die wichtigsten Sachen unterstrichen. Wir wissen alles genau, wie es geht. Ja, aber warum hast du es nicht getan? Ja, das hast du ja nicht gesagt. Du hast nur gesagt, ich soll mir das alles genau angucken, mir durchlesen. Aber ach so, ich musste das auch tun. Und also, das ist so, oft frage ich mich, ich bin auch manchmal so, manchmal mögen wir es auch gerne kompliziert. Wenn Gott sagt, mach es und wir wissen genau, was Gott will, dann sagen wir, Moment, aber da muss es doch noch das Kleingedruckte geben. Also wir mögen es gerne manchmal komplizieren. Und ich habe mich die Frage gestellt, warum sind wir Menschen manchmal so, dass wir oft, wieso, weshalb, warum? Wer weiß, habe ich mir so die Frage gestellt, vielleicht mögen wir es gerne kompliziert, weil wenn es ja einfach wäre, dann müssten wir das ja wirklich tun. Also versuchen wir mit hochkomplizierten Sachen die Sache zu verkomplizieren, weil wir ja sagen, versteht doch kein Mensch. Kennt ihr den Satz, bester Satz überhaupt? Ach, die Bibel, bis ich die durchgelesen habe. Hast du denn überhaupt angefangen? Nee, lohnt sich gar nicht. Das ist nur was für Geistliche, für Komplizierte. Hast du denn schon mal reingeguckt? Macht überhaupt keinen Sinn. Woher weißt du das? Ich weiß es. Und dann tun wir so, als ob wir uns wieder im Mittelalter befinden, wo alles auf Latein geschrieben ist und wir erstmal eine neue Sprache lernen müssen. Ja, und dann, also wenn wir wollen, wir es, also, ich meine nicht euch, ich bin der Erste. Wir haben so einen Drang zu Ausreden finden. Da sind wir, das können wir schon bei kleinen Kindern beobachten, wie sie diskutieren. Die sind 1A. Also du verlierst Stunden. Und ich sage oft zu meiner Frau, begib dich erst gar nicht in dieser Diskussion bei der 6-Jährigen. Du bist schon drin, du merkst es gar nicht. Die hat dich schon in der Hand. Ja, weil das ist ja so dieses Warum. Und weshalb? Aber ich wollte. Und wenn du darauf eingehst, begibst du dich auf ihr Level, sondern einfach dieses Wort mach. Warum? Mach. Gehorche. Frag nicht. Tu. Ja, aber. Kein Aber. Und schon wenn du merkst, dass dein Kind atmen möchte, unterbreche es. Lass es nicht reden. Sag total pädagogisch heute Morgen, ich weiß. Ja, aber dieses Moment, Dennis. Es will uns irgendetwas sagen. Und wir müssen auf die Gefühle eingehen. Es muss sich frei entfalten. Ja, er hat ja auch Rechte. Wir müssen erst mal verstehen, wir müssen uns auf sein Niveau begeben. Was hast du denn? Ja, erzähl doch mal. Ah, interessant. Mhm. Gut, aber das, was du sagst, verstehe ich sehr gut. Und ich kann mit dir mitfühlen. Ey, da ist doch schon Abend. Also wenn wir ja anfangen, für jede Sache zu sagen, es ist so, verstehst du es nicht? Ich erkläre es dir nochmal. Neuer Ansatz. Ja? Und dann fangen wir auf, was ist das für ein Lerntyp? Es hat ja auch Bedürfnisse. Und wir müssen auf diese Bedürfnisse eingehen. Und wir, also, ich merke, ich ziehe das so ein bisschen ins Lächerliche, das ist ja kein Geheimnis. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich in einer Schule arbeite. Und manchmal frage ich mich, ey, sorry, wenn wir das jedes Mal tun, da haben wir ja verloren. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir anfangen zu sagen, ja, ist das auch wirklich das, was du willst? Ach, das ist es nicht. Kein Problem, schreiben wir das einfach um. Ist das jetzt besser? Magst du das? Nee, kann man noch so ein bisschen so und noch ein bisschen da? Und erst wenn alles so ist, wie ich es gerne möchte, befinde ich mich ja mittlerweile in einem anderen entwicklungspsychologischen Zustand und sage, ich bin jetzt mittlerweile ein paar Jahre älter, können wir das nochmal anpassen? Und dann ist es vorbei. Und dann ist die Frage, wer bestimmt hier die Maße? Wer bestimmt, was richtig und falsch ist? Und wir packen die Sache nie an, weil die Sachen nie so sind, wie wir die gerne wollten oder gerne haben möchten. Versteht ihr, meine Lieben, die Gefahr? Gott entscheidet, wie die Maße sind. Die Frage ist nur, bist du auf diesem Abenteuer bereit? Vertraust du ihm und sagst, ja, lass uns das machen. Und ich möchte heute Morgen gerne darüber sprechen, was es heißt, anpacken, aber erstmal darüber sprechen, was nicht anpacken heißt. Und da habe ich euch einen Bibelvers mitgebracht und das möchte ich gerne vorlesen. Und das hat mich persönlich sehr ermutigt, weil wenn wir das Wort anpacken hören, dann denken wir immer, jetzt geht es wieder um Arbeit und Schwitzen und Schmerzen und so. Lesen wir mal gemeinsam, was der weiseste Mensch in der Bibel dazu zu sagen hat. So geh nun hin, iss mit Freuden dein Brot, trinke dein Wein mit fröhlichem Herzen, denn Gott hat dein Tun längst gebilligt. Wow. Gott hat unser Tun längst gebilligt. Lass deine Kleider alle Zeit weiß sein. Lass das Öl nicht fehlen auf deinem Haupt. Alles, und jetzt, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, den kann man nicht, aber das habe ich bei mir hier zumindest unterstrichen, fett gedruckt. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tu mit deiner ganzen Kraft. Noch einmal. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tu mit deiner ganzen Kraft, denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr, kein Plan, keine Wissenschaft, keine Weisheit. Prediger 9 von 7 bis 10. Also Gott, meine Lieben, sagt uns hier nicht nur, was wir zu tun haben, er sagt uns auch, wie wir es zu tun haben. Tu es mit Freude, mit Leidenschaft, mit Passion. Tu es mit Fröhlichkeit, denn Gott ist mit dir. Gott ist mit uns. Und er sagt, Dennis, oder wie du heißt, tu es. Denn ich habe dir eine Tür geöffnet, sagt deine Offenbarung. Und da, wo Gott eine Tür aufmacht, kann keiner schließen. Und wo er schließt, kann keiner öffnen. Gott hat eine Tür aufgemacht. Gott hat den Menschen erschaffen, damit wir was tun. Es gibt nichts Besseres, als Schöneres, als etwas zu machen, so Macher zu sein und am Ende zu sagen, wie der Prediger hier sagt, genieße es, schau dir das an. Wenn du abends nach Hause kommst und du hast gearbeitet, du hast die Ehre, das Privileg, dass du sagen kannst, wow, ich habe etwas getan. Und darüber, meine Lieben, wie gesagt, wir wollen heute darüber reden, was es heißt, die Sache anzupacken, anzugehen. Und da habe ich einige Punkte mitgebracht. Aber mir war erstmal dieser Punkt wichtiger. Ich habe mir erstmal zu Hause die Frage gestellt, vorsichtig, bevor wir jetzt sagen, machen, 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 weil da gibt es auch eine Gefahr. Wollen wir erstmal sagen, bevor wir machen, 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 was müssen wir beachten, was die Bibel sagt, nee, nee, vorsichtig. So meine ich das nicht. Was bedeutet nicht anpacken? Was heißt es, nicht die Sachen anzupacken? Nummer eins, also hier sind vier Gefahren, die wir auch ernst nehmen müssen. Aber wie gesagt, ich will jetzt heute nicht nur negativ sein, gleich werden wir sehen, was auch anpacken bedeutet. Aber vorab, voreilig sein, zu schnell die Sachen anpacken, das ist nicht gut. Und ich musste da besonders an meine kleine Tochter denken, wie sie sagt, Sie konnte noch gar kein Fahrrad fahren. Sie hat es halt bei ihren großen Schwestern gesehen. Also was macht sie? Ich kann's, setzt sich drauf, Berg runter, bam, alles zugerascht. Und da diese Selbstvertrauen ist gut, aber Voreiligkeit, zu sagen, ich kann's, ich mach das schon, bam, verbrennst du dich. Das ist auch gefährlich. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere an meiner letzten Predigt. Ein bestes Beispiel in der Bibel ist Abraham, der sagte, Gott, wann kommt endlich mein Sohn? Du hast mir einen Sohn versprochen. Er und Sarah haben eine eigene Idee sich ausgegraben und dann kam Ismael raus. Ne? Und das war nicht der Wille Gottes, dass Abraham mit seiner Dienerin schlafen soll, damit ein Kind kommt. Also wir sehen, wir können auch die Sachen zu schnell anpacken und Gott ist nicht mit uns. Gott sagt, ja, das ist richtig, was du tust, aber nicht jetzt. Also der Zeitpunkt ist auch entscheidend. Ja? Warte, genieße. Also und mit warten meine ich nicht, jetzt. Das ist eher so mürrendes, meckerndes Warten, passives Warten. Im Warten gibt es auch ein Ziel. Das Warten selber kann auch ein Ziel sein, und zwar Geduld, Vertrauen, Vorbereitung. Ja? Deshalb Punkt Nummer eins, ist das jetzt wirklich der Moment? Bist du schon so weit? Ist das der Wille Gottes? Nummer zwei, eine andere Gefahr, Selbstsicherheit oder ich kann das, ich bin zu erfahren. Ich bin so erfahren, ich habe das schon tausendmal gemacht. Ja? Ich dachte da zum Beispiel an Mose. Kennt ihr die Stelle, wo Mose sagt, ja, das Volk hat Durst, kommt mir irgendwie bekannt vor, wir sind in der Wüste, das Volk weint, wir haben Durst. Und da war ein Stein, ein Felsen. Und beim ersten Mal sagte Gott, nimm deinen Stock, schlag drauf, Wasser kommt raus. So ein paar Jahre später, gleiche Situation. Die meckern schon wieder, da ist wieder ein Felsen, ich habe einen Stock in der Hand, ist doch klar. Kenne ich alles, ich weiß, wie das geht, ich weiß, wie es funktioniert, ich soll bestimmt draufschlagen. Und Gott sagte, nein, diesmal hättest du nicht draufschlagen sollen, du hättest einfach zum Felsen sprechen sollen, Wasser kommt raus. Ja, aber wie? Ich habe das schon so oft gemacht. Passen wir vor Selbstsicherheit auf. Ich habe oft Menschen auch erleben müssen, die sagen, ich habe da schon meine Erfahrung. Ich weiß, wie es geht. Du bist noch viel zu klein. Du kannst das nicht. Und dann ist schon die Vertrauen auf ihre Erfahrungen. Ja? Die Vertrauen auf ihr Wissen. Und Vertrauen nicht mehr auf Jesus. Weil die das schon so oft gemacht haben, das kann uns passieren. Ich weiß, wie es geht. Vielleicht erinnert ihr euch an Simson in der Bibel, der starke Mann mit dem Muskel. Da kamen schon wieder die Feinde, die haue ich um. Hat einmal geklappt, hat zweimal geklappt, hat vielleicht sogar tausendmal geklappt. Aber irgendwann mal war er so in sich selber verliebt und in seinen Muskeln, dass er sagt, ach, schon wieder die Feinde, die mache ich jetzt platt. Und am Ende wurde er platt gemacht, weil Gott nicht mehr mit ihm war. Also wenn wir zu selbstsicher sind in das, was wir anpacken wollen, ja, kann es in die Hose gehen. Welche Gefahr gibt es noch? Du packst die Sache richtig an, im richtigen Moment, mit der falschen Motivation. Warum tust du das, was du tust? Warum stehe ich hier vorne und predige? Was ist der Grund wirklich? Vielleicht kann ich sagen, ja, es war bis jetzt immer Jesus, aber heute Morgen kann es vielleicht ein anderer Grund sein. Unser Herz kann sich verändern, ohne dass wir es merken. Mit der falschen Motivation können wir etwas tun, um uns zu zeigen, Gewohnheit, Langeweile, um Menschen glücklich zu machen, um gut dazustehen. Was ist der Grund, warum du das tust, was du gerade tust? Ich habe, um in meiner Studienzeit ein bisschen Geld zu verdienen, habe ich einer meiner Lieblingsjobs gemacht. Mann, habe ich das gehasst, Callcenter. Aber es gab gutes Geld. Und ich war im Callcenter und musste da die ganze Zeit telefonieren, genau mit diesen Dingern hier, seht ihr? Die rutschten auch immer vom Ohr ab. Das ging ein, zwei Stunden gut, aber wenn du 4-5 Stunden am Telefon bist, du kannst nicht mehr reden. Da ist deine Zunge, irgendwie hängt da so raus. Und das war immer witzig. Ich sage euch warum. Da war so ein großer Raum, jetzt nicht so groß wie der, aber fast. Und da saßen wir zu 30, 40 junge Studenten, alle am Telefonieren. Und unser Chef kam ab und zu rein und aus. Und das war immer total witzig, als er reinkam, weil es war halt so, dass man musste immer so einfach einen Knopf drücken, damit man neu wählt. Das wehte dann immer von alleine. Ne? Und wir haben dazwischen immer lange Pausen gemacht. Chef ist nicht da, wir drücken nicht auf den Knopf und warten und quatschen miteinander, trinken, essen, machen irgendwelche Aufgaben, lesen was, Handy oder so. Und immer, als der Chef dann reinkommt, der Erste, der an der Tür war, gab immer so ein Zeichen. Ja? So, und so, und dann wir alle, ja, schönen guten Morgen, kann ich eine Umfrage? So, und der guckt uns an so, und ging wieder raus. Ne? So, und immer als er dann, und er sagt, okay, der ist weg, dann können wir wieder. Und wir haben es getan, ohne Lust. Ich glaube, hätten wir Lust gehabt, ich glaube, da hätten wir 1000 weitere Umfragen mehr durchgeführt. Ja, wir mussten immer abends so eine gewisse Quote haben und der Chef war natürlich immer sauer, wo er sagte, ey, wie kommt das heute, da fehlen die Quotenzahlen für die Statistik und so weiter. Ne? Das ist so ein Beispiel, meine Lieben, etwas mit keiner Motivation oder mit der falschen Motivation. Ja, wir tun etwas, weil wir müssen. Ja, das kennen wir alle Montagmorgens. Es ist wieder Montag, ja, und wir, oh, schon wieder. So, und das ist so ein Zeichen, wo wir sagen, okay, hier tun wir etwas ohne Lust, ohne Motivation. Und ich glaube, das will Gott auch nicht, wenn er sagt, pack's an, ja, okay. Dann ist er so ein Mürren, ein Klagen, ein Meckern, falsche Motivation. Ja, und letzter Punkt, was man falsch machen kann, man pack's an. Richtige Zeit, richtige Motivation, alles richtig, es ist nur das Falsche, was du anpackst. Also oft denke ich, ich muss da jetzt was tun, bis Gott mir so viel Zeit braucht, bis er endlich mir klargemacht hat, du musst da jetzt erstmal gar nichts tun. Es ist nicht dein Part. Ja, aber ich muss, wer sagt's? Wenn ich nicht, dann was dann? Geht die Welt unter? Ja, also wie oft musste mir Gott auch klar machen, das ist nicht dein Part. Dafür habe ich dich nicht berufen. Und dann wundern wir uns, warum funktioniert das nicht? Weil es nicht dein Part ist. Du bist nicht dazu berufen. Michael sprach letzte Woche von Berufungen. Ja, und da ist mir auch ein wunderschöner Bibelvers eingefallen, wo Paulus sagt, hey, zu den Ephesern in 2,10, liebe Epheser, Gott hat euch berufen für Werke, die er schon vorbereitet hat. In Epheser 2,10, da steht, Gott hat schon die Werke eigentlich gemacht. Du musst sie jetzt nur noch, es ist so, als ob wir nur noch auf den Knopf drücken müssen, ja. Also so wie unsere Eltern vielleicht uns sagen, ach guck mal, willst du das machen? Komm, wir bereiten schon alles vor, ne? So, und jetzt musst du nur auf den Knopf drücken. Und denken die Kinder, die haben es getan, ja? Und sind dann voll glücklich und stolz, ah, ich habe auf den Knopf gedrückt. Aber alles andere hat schon Mama, Papa vorbereitet, ja? Und wir geben einfach wir geben unseren Kindern einfach die Freude und diese Ehre, mitzumachen. Und das Gleiche hat Gott mit dir und mit mir gemacht. Er hat schon alles vorbereitet, aber Gott sagt, das A und B und C, das musst du machen, Dennis. Ja, aber was ist mit Z? Nein, das. Sei treu in dem, was Gott dich berufen hat. Und das wird funktionieren, dann wird es Frucht bringen, weil dafür hat Gott dich auserwählt. Ja, Paulus kann von Erfahrung reden. Er wollte die Welt für Gott gewinnen. Und sein erster Gedanke war natürlich, wer hat keine Ahnung von Jesus in der damaligen Welt? Asien. Hier, wo wir gerade sind, so in Vorderasien, ja, in Israel, auch bis Rom und so, da haben sich schon die Christen irgendwie verteilt. Ja, Griechenland, Türkei und so. Aber was ist mit Nordasien? Was ist mit Ostasien? Komm, Barnabas, wir gehen dahin. Und der Geist sagt, nein. Zweiter Versuch, okay, dann eben vielleicht die Richtung. Nein. Und vielleicht war der erste Gedanke, was? Nein, das ist bestimmt der Teufel. Ich will was Gutes tun, ich will was Gutes bewirken. Das kann doch nicht vom Teufel sein, von Gott, dankeschön. Das kann doch, oder das, also andersherum, es muss ja Gott sein. Ich will ja über Jesus reden. Kann das verboten sein? Und da war auf einmal diese Stimme, nein, tu's nicht. Und Paulus sagt, ja, aber Gott, du hast doch gesagt, geht in aller Welt und predigt das Evangelium. Das will ich doch jetzt tun. Manchmal, meine Lieben, haben wir eine gute Motivation. Es ist nicht immer, dass wir jetzt irgendwas Böses, wir wollen helfen. Wir wollen da sein. Aber wenn du merkst, dass das nicht deine Aufgabe ist, vielleicht zumindest nicht jetzt, dann höre auf diese Stimme, sonst wird es unangenehm. Dann, du willst etwas Gutes tun und oft merken wir, ups, ich habe es schlimmer gemacht. Also ihr merkt, meine Lieben, es gibt mehrere Gefahren, ja, Sachen anzupacken. Und die sollten wir schon berücksichtigen. Aber ich glaube, meine Lieben, wenn du das alles, und Gott kennt dein Herz, Gott sieht unser Herz und er weiß, dass du ihm dienen möchtest, er weiß, dass du ihn liebst, er weiß, dass du hast eine Flamme in dir, du hast eine Leidenschaft, du willst etwas bewirken, du willst etwas tun. Keine Sorge, da ist viel Arbeit und Gott hat dich berufen Und wir müssen nur noch herausfinden, für was und wann. Und das machen wir jetzt. Aber ich glaube, wenn wir Geduld haben und auch bereit sind, uns etwas sagen zu lassen von Freunden, von Familien, von Gemeindemitgliedern, von unserer, ja, von geistlichen Vätern und Müttern, die schon Erfahrung haben, wenn wir bereit sind zu warten und wenn wir unser Herz geprüft haben und sehen, nein Gott, ich will es wirklich für dich tun, da ist kein Stolz, ich will und ich bin auch bereit, egal was du mir sagst, dann lass uns das anpacken und zwar so. Was bedeutet es, anzupacken? Nummer eins, eine Sache anzupacken bedeutet, ich will so sein wie Jesus. Ich will so sein wie Jesus. Ich will so sein wie mein Meister. Ich will ihn, nicht es. Ich will Jesus. Ich will Gott. Ich brauche ihn. Ich liebe ihn. Ich will ihn kennenlernen, ich will ihn fühlen, ich will wissen, wer er ist. Ich will Zeit mit meinem Meister verbringen. Und jetzt sagt jemand, hey, Moment, Dennis, aber es sollte doch ganz praktisch werden. Wir wollten doch machen. Gibt es was Besseres als das? Das ist es doch. Wir müssen damit starten, zu seiner Ehre. Ist alles, was wir tun, ist von ihm, ist mit ihm, ist durch ihn, ist für ihn. Das ist es. Das ist es, liebe Gemeinde Gottes. Er hat uns erschaffen in seinem Bilde und um sein Bild ähnlich zu werden. Und es gibt nichts Besseres, als ihn zu erleben im Gebet. Mir bricht es ehrlich gesagt das Herz, wenn ich oft Christen höre, und das habe ich mehrmals gehört von einigen, die sagen, beten, Bibel, ist nicht meins. Wie bitte? Jeder Dennis hat seine Gaben. Aha. Nein. Nein. Jesus ist das Wort. Jesus ist das Wort Gottes. Das Wort wurde Fleisch. Es geht nicht um Buchstaben. Es geht nicht um Theologie studieren. Und ich kann auch kein Griechisch und Hebräisch. Aber ich liebe Jesus. Und ich will ihn kennenlernen. Und gibt es einen anderen Weg, als ihn kennenzulernen? Durch das Wort, durch das Gebet. Weil so hat es Gott bestimmt. Und zwar sucht mich und ihr werdet mich finden. Klopft an, betet, fragt, wachet, schlaft nicht ein, sucht mein Angesicht. Und Gott sucht in der ganzen Welt nach Menschen. Er sucht nach irgendjemand, der nach ihm fragt. Und er wundert sich, weil er keinen gefunden hat. Er hat keinen gefunden, steht in Hesekiel. Und sein Angesicht sucht Menschen, die es ernst meinen, die sich beugen, die ihn suchen. Stattdessen findet er vielleicht viele Menschen, vielleicht auch wie ich, die sagen, ich habe da eine Idee oder wir können dies und jenes. Aber nach Jesus selber fragen wenige. Das bedeutet, meine Lieben, anzupacken. Das bedeutet, Frucht zu bringen. Jesus sagt es zu den Pharisäern, ihr forscht in der Schrift, weil ihr Gott suchen wollt. Und ja, in der Schrift findet ihr ihn und in der Schrift, das bin ich. Ich bin die Schrift. Ihr forscht in der Schrift, aber ihr seid blind, weil ihr merkt nicht, die Schrift spricht von mir. Mose spricht von mir, Abraham sprach von mir, König David sprach von mir. Ich bin der ich bin hier, ich bin da. Es ist Jesus. Und deshalb, meine Lieben, wir müssen alles, was wir tun, und sei es auch eine Kleinigkeit, so auch wie unser Bruder, der immer wieder, das finde ich toll, das hier immer nach vorne bringt. Ich, der hier vorne bin, jeden Instrument, den wir spielen, wenn wir eine Tür aufhalten, wenn wir morgens aufstehen, wenn wir arbeiten gehen, wenn wir ein Büro putzen, wenn wir, egal was wir tun, mit Jesus, durch Jesus, für Jesus. Das muss unser Motto sein. Und es geht nicht darum, was du tust, wie viele es sehen, aber das, was du tust, tu es für Gott. Und du merkst, es bekommt eine ganz andere Qualität. Eine ganz andere Qualität. Und du kannst es sogar mit Freude tun. Und Gott sieht, wow, er baut gerade eine Wand. Oder er fährt gerade Bus. Oder er begrüßt gerade die ältere Dame im Einkaufszentrum. Er macht es mit Freude. Er macht es mit Leidenschaft. Er macht es für mich. Und Gott sagt, sogar ein Glas Wasser, wenn du jemandem ein Becher Wasser gibst, das wird im Himmel alles aufgeschrieben. Das muss unser erster Baustein sein, meine Lieben. Pack's an mit einem Gebetsgeist für Jesus. Nummer zwei. Wenn wir Sachen anpacken, machen wir es aus Nächstenliebe. Paulus sagt, dass wir den anderen höher schätzen als uns selbst. Gott, meine Lieben, hat dich berufen. Und er sagt zu dir, mach einen Schritt. Nimm eine Position ein, da wo du bist. Ja, aber wo bin ich denn? Wir alle sind Kinder. Das ist eine Rolle. Du bist ein Sohn. Du bist eine Tochter. Ehre deine Eltern. Ehre deine Mutter. Ehre dein Vater. Ja, aber was ist das denn? Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Jesus, der Sohn Gottes, der König aller Könige. Mit 12 Jahren sagte er, ja, Mama. Ja, Mama. Bis er 30 war. Ja, Papa. Ja, Mama. Mach ich. Obwohl er es besser wusste als seine Eltern, aber er strahlte seinen Vater im Himmel aus, indem er gehorsam war. Das ist eine Rolle. Nimm diese Rolle ein. Die ist deins. Das ist deins. Was ist noch deine Rolle? Bist du ein Ehemann? Bist du eine Ehefrau? Wusstest du, dass du die Verantwortung für deinen Ehepartner hast? Wenn es meiner Frau schlecht geht, dann geht es mir doppelt so schlecht. Tue ich etwas dagegen? Oder habe ich das sogar verursacht? Gott zieht mich zur Rechenschaft, weil er sagt, Dennis, diese Frau, diese wunderbare Frau, die habe ich dir gegeben. Das ist meine Tochter, pass gut auf sie auf. Du hast die Verantwortung für deine Frau. Und du, liebe Frau, hast die Verantwortung für deinen Mann. Das ist eine Rolle. Pack's an. Nimm deine Rolle ein zu Hause. Hast du Kinder? Gott hat sie dir anvertraut. Ruf das Blut Jesu jeden Tag über deine Kinder. Sei ein Vorbild. Nicht nur mit Worten, aber auch mit Taten. Unsere Kinder, sagt Jesus, die werden uns eines Tages vor Gericht beurteilen. Keiner kennt uns besser als unsere Kinder. Die wissen, wer Papa, Mama ist. Weil da ist keine Schauspielerei mehr zu Hause in den vier Wänden. Die wissen das. Dennis, steh auf. Steh auf, nimm deine Rolle ein. Position. Kämpfe den Kampf des Glaubens. Du hast eine Verantwortung. Pack's an. Und lass es dir nicht nehmen, auch nicht von der Gesellschaft. Ich erziehe meine Kinder. Ich trage die Verantwortung, nicht die Gesellschaft, nicht die Social Media und auch nicht TikTok. Kann ich einmal einen Amen hören? Tut mir leid, ich bin jeden Tag mit diesen gefährlichen Social Media beschäftigt, weil die sind überall. Und die haben so eine Kraft. Und es bricht mir das Herz. Jeden Tag erlebe ich Kinder, wo da frage ich mich, ja, aber was sagen denn deine Eltern dazu? Ja, die sehe ich den ganzen Tag nicht. Ja, aber wenn du zu Hause kommst, ist keiner. Ja, aber das lässt du bitte deine Eltern unterschreiben. Papa sehe ich erst nächste Woche. Meine Mutter ist auf Geschäftsreise. Ja, wo bist du denn? Ja, ich bin bei meiner Tante, bei meiner Oma. Was soll man denn da sagen? Was soll man denn da sagen? Und dann sagen wir diese Jugend. Diese Jugend? Wir, ich, die Eltern, wir müssen Position nehmen. Wir haben sie auf die Welt getan. Gott hat uns die anvertraut. Wir müssen unsere Rolle wahrnehmen. Wir müssen Vorbilder sein. Pack's an. Nimm Position im Gebet. Es geht mir nicht, meine Lieben, bitte nicht falsch verstehen. Mir geht es nicht um Tyrannei. Nein, nein, nein. Es geht mir genau um das Gegenteil. Es geht mir um Liebe ausstrahlen. Jemanden annehmen, jemanden vergeben, Entschuldigung sagen, Fehler eingestehen. Wir leben oft in einer Gesellschaft, wir sind passiv, wir lassen uns berieseln. Wir lassen, passt schon, das läuft schon, das geht von automatisch. Und ohne dass wir es merken, geben wir Steuerruder ab. Wir lassen andere unseren Job machen, weil wir sehen, es geht ja schon, es läuft, es läuft. Und Gott sagt, als er Adam erschaffen hat, Adam, das ist dein Garten, das ist deine Frau, herrsche, sorge, kümmere dich darum. Und einmal lässt Adam Eva aus den Augen, da kommt die Schlange. Ja, wo war da Adam? Also ist falsch zu sagen, ah, die Eva war es. Ja, aber Adam, wo warst du denn? Wo warst du? Beide, nicht nur Adam, nicht nur Eva. Beide sind gefallen. So, ein paar Jahre später, Kain, wo ist dein Bruder? Mein Bruder soll auf sich selber kümmern. Bin ich der Hüter meines Bruders? Mein kleiner Bruder, mir doch egal. Nein, du bist der Hüter deines Bruders. Pass auf ihn auf. Und Kain, Was ist da in deinem Herzen? Ja, da ist ein bisschen Neid. Bisschen Neid, das ist ein Keim. Du musst es beherrschen. Da lauert die Sünde hinter der Tür. Beherrsche sie. Ich liebe diese Stelle, ich liebe diese Worte. Diese Worte, die sind für mich wie ein Schwert, wie ein Spiegel. Das ist die nackte Wahrheit. Ich sage euch warum. Oft kommt in mir auch oft der falsche Gedanke, Gott, ich schaffe es nicht, und schon ist eine Lüge. Es ist zu schwer, es ist überhaupt nicht schwer. Ich kann nicht, doch du kannst. Du willst es nur nicht, ist ein Unterschied. Weil wenn wir sagen, Gott, ich kann nicht, dann machen wir Gott zum Lügner. Weil glaubt ihr etwa, meine Lieben, glauben wir, dass Gott weniger Pädagoge ist als wir? Er hat doch die Pädagogik erschaffen. Was für ein Vater wäre Gott, wenn er sagt, wenn er zu einem kleinen Kind sagt, so kleines Kind, hier ist die Mauer, komm, spring drüber. Du schaffst es, spring, kannst du es nicht? Ah! Glaubt ihr, so einer ist Gott, dass er die Mauer, die Messlatte so hoch setzt? Nein, er sieht, da ist ein Zwerg, der macht das auch so klein. So, und dann sagen wir, ist immer noch zu hoch. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat mit seinem Blut bezahlt. Er hat uns seinen Geist gegeben. Dennis, es ist alles da. Jetzt musst du es anpacken. Jetzt musst du aufstehen und hör auf zu weinen. Steh auf, hör auf zu flemmen. Sag nicht, ich kann nicht. Ich habe dir Macht gegeben, über Schlangen und Skorpione zu gehen. Der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Achte darauf, wer in dir ist und verleugne es nicht. Mach nicht den Heiligen Geist klein. Wir haben den mächtigsten Geist, den es gibt. Und wir sagen oft, oh nein, der Teufel und die Dämonen und die Welt und die Social Media, ist alles so schlimm. Was ist denn schlimm? Wir haben Gott auf unserer Seite. Und wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Wir haben Gott, wir haben Jesus. Und das vergessen wir. Das vergessen wir oft so schnell. Und ohne, dass ich es merke, Gott vergebe mir, wenn ich dann so schnell sage, Gott, ich bin nur, du bist nur, ich habe dich teuer erkauft, ich habe mein Blut für dich vergossen. Du bist nicht irgendjemand, du bist ein Prinz und du bist eine Fürstin. Du bist ein Kind Gottes. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben das Blut Gottes, wir haben letzte Woche gehört, wir haben Gaben, wir haben Berufungen. Gott hat uns gerufen, er sieht da draußen die Welt. Und wir sagen, Gott, warum tust du nichts? Ja, weil du nichts tust. Gott, warum sprichst du nicht? Ja, mach deinen Mund auf und ich will es füllen. Gott, pack's an. Nein, pack du's an. Ja, aber wie? Hier ist Stefan, mache ich ein bisschen Werbung, Stefan, okay? Und zwar übermorgen. Ah, nee, ich kann nicht mehr zählen. Übermorgen, so. Da ist Frühlingsfest. Da kannst du auch ein bisschen die Enten irgendwas tun. Da kannst du auch ein bisschen Wasser reintun. Da kannst du auch einen Kuchen backen. Da kannst du auch sagen, guten Morgen, schön, dass du da bist. Toll, herzlich willkommen. Aber ich weiß, wir sagen Feiertag ausschlafen. Ich weiß, es ist so bequem. Ey, mitten in der Woche, ich habe schon ein Programm. Ich werde das und ich werde erstmal richtig so ganz Netflix durchstöbern. Und dann kommt so der WhatsApp. Und der hat mich nicht einmal gefragt, mich in dieser Gruppe reinzutun. Tut mich da einfach rein und sagt, schön, dass du da bist. Ich so, ja, ist aber nicht schön. Entschuldigung, Stefan. Aber dann sagen wir, Gott, was soll ich tun? Da, back einen Kuchen. Und wir sagen, Gott, wo ist der Auftrag? Ich habe keine Lust, wie Gianni Philippi zu gehen. Gott, da ist ein anderer Auftrag. Es sind die Kleinigkeiten. Es sind die Kleinigkeiten, wie wir Gott dienen können. Dass wir einfach anpacken und sagen, Herr, ich will dir treu sein. Du hast so viel für mich getan, du hast alles für mich getan. Ich will mein Part tun, ich will die Sache anpacken, ganz konkret. Und schon wieder gehe ich über die Zeit. Immer das Gleiche. Ich kann es einfach nicht. Okay, Nummer 3. Ja. Ey, da kriege ich Paras, wenn ich das Wort Zeitmanagement höre. Das ist genau das Wort, was ich brauche als Italiener. Zeitmanagement. Das ist die Ironie in sich selber. Italien Zeitmanagement. Das geht nicht. Das ist nicht kompatibel. Aber es geht. Es geht. Amen. Nummer drei. Ist doch da, ja. Nummer drei, das ist etwas, was ich lernen muss. Das kann ich immer noch nicht. Vielleicht hört sich das lustig an, aber da habe ich wirklich wie so ein Trauma in mir. Sachen für Gott tun und genießen. genießen ist nicht immer Sünde, bis ich das verstanden habe. Also wenn ich zu glücklich bin, dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich oft gelernt habe, geht's dir zu gut, zu viel Lachen? Das kann nicht der Heilige Geist sein. Krass, ne? Jetzt denkt jemand, boah, das, du bist aber durch. Ja, geht so. Ich arbeite dran. Ich bin, okay. Für einige, preis dem Herrn, ist das selbstverständlich. Aber es gibt wirklich Menschen, Spaß beiseite, die sagen, die haben immer so ein schlechtes Gewissen, wenn die etwas genießen. Und wir haben ja gerade von Salomo so oft gehört, genieße deine Arbeit. Genieße die Früchte deiner Arbeit. Er sagt sogar, genieße die Frau deiner Jugend. Genieße die Zeit. Genieße die Arbeit, genieße sogar Wein und genieße sogar das Essen. Das kann ich. Und bis ich verstanden habe, ja, es stimmt. Wir müssen auch Zeit genießen und auch mal die Frucht unserer Arbeit, dass wir sagen, wow, das habe ich gut gemacht, dank dem Herrn. Paulus sagt an einer Stelle, ich habe mehr gearbeitet als die alle. Jetzt könnte jemand sagen, Paulus, aber jetzt reizt langsam. Aber Paulus sagt, nee, ich habe das getan, das getan, ich habe das getan, ich habe für Gott gelitten, ich habe evangelisiert, ich habe mein ganzes Leben gegeben. Und am Ende sagt er, aber alles natürlich durch Jesus. Ja, alles, aber natürlich nicht ich, aber Gott. Aber er schaut zurück und sagt, Herr, mit deiner Hilfe, ich danke dir, dass ich die Ehre hatte, das zu tun. Und das ist schön, wenn man auch abends nach Hause kommt und sagt, ach, meine Familie, Gott, ich danke dir für diese Wohnung, für dieses Haus, was auch immer. Ich danke dir für dies und für jenes. Danke, Herr. Es zu genießen und Zeit zu finden, auch zu entspannen. Das muss im Gleichgewicht sein, meine Lieben, dass wir die Weisheit haben, Zeit für alles zu haben. Also, wenn wir die Sachen anpacken wollen, müssen wir es auch mit Spaß tun. Müssen wir es auch mit Humor tun. Müssen wir es auch irgendwo mit einer gewissen Gelassenheit, und Gelassenheit ist ja nicht Faulheit, nicht falsch verstehen, ja. Gott, natürlich, Liebe im Detail, schon die Sachen ernst nehmen, aber nicht immer so, ich muss und so. Das ist etwas, was auch ich lernen muss, zu sagen, Gott, wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen Fehler machen, wir dürfen fallen und wir stehen wieder auf. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet und ich liebe diese Stelle, wo Jesus sagt, so, setz dich mal hin. Also wie oft hast du mich jetzt verleugnet? Einmal, zweimal, war es vielleicht doch vier? Das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, Petrus, liebst du mich? Ja, Meister, ich liebe dich. Okay, aufstehen, aufstehen. Also nicht jetzt wirklich aufstehen. Ich meine, raus aus deiner, ja, ich bin nicht würdig, ich habe gesündigt. Steh auf. Ja, aber Gott, ich bin nicht würdig. Hör auf, steh auf. Ja, aber ich wusste das schon vor 1 Million Jahren, dass du fehlst. Ist doch nichts. Ich wusste das. Aber ich habe es mit eingeplant. Ich habe es mit eingeplant. Ich mache aus deinem Versagen was Neues. Ich mache alles neu. Vergib dir selber. Bleib nicht stecken und sag nicht, ja, aber ich. Jesus weiß es. Er kennt dich, er kennt mich. Er weiß, dass wir Staub sind. Er weiß, woher wir kommen. Und er weiß auch, was er durch dich machen kann. Ja, das weiß der Teufel auch. Und beide kämpfen um dich. Gib dein Herz Gott. Lass Gott machen. Nimm die Vergebung an. Er kann durch die Sache machen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, also steh aus dieser Mitleidstour, aus dieser Selbstkasteiung, diese Selbstvernichtung. Das ist nicht der Wille Gottes. Das kann auch ein Trick vom Feind sein. Durchschaue es. Und letzter Punkt. Gott verherrlichen. Wenn wir etwas tun, wenn wir die Sache anpacken, dann tun wir es, um Gott zu verherrlichen. Schau nicht nur auf deine Not, sieh auch die Not der anderen. Gott sagte zu Mose, Mose, was hast du in der Hand? Josua, sei mutig, sei stark. Gott sagt dir, überall wo du gehst, jeden Bereich, was dein Fuß berührt, das will ich dir geben. Das will ich dir geben. Gideon, auch jemand, der sagte, ich bin nichts. Du bist stark, du bist ein Soldat, du bist ein Mann Gottes. Elia, was machst du in der Höhle? Komm raus. Ja, ich bin der Einzige. Du bist nicht der Einzige, du bist nicht alleine. Da sind noch andere um dich herum. Du hast Freunde, die dich lieben, eine Gemeinde, die hinter dir steht. Und du hast einen Herr, der sein Leben für dich gegeben hat. Und du hast den mächtigsten Geist, den Heiligen Geist. Sag nicht, du bist alleine. Komm aus der Höhle raus. Steh auf. Steh auf und zeig dich, stell dich dem Feind, so wie Elia sich vor der bösen Königin Isabel stellen musste. Jeremia, gibt es ja auch Jeremias unter uns, die sagen, ich bin zu klein, ich bin zu jung. Gibt es auch ältere Leute, die sagen, ich bin zu alt. Oh, wir sind manchmal so gut in Ausreden finden, aber nein, du bist nicht so jung. Du bist nicht so klein und du bist auch nicht so alt. Du bist nicht so alt. Keiner ist zu jung oder zu alt. Für Gott ist jeder geeignet, weil jeder hat eine Berufung, die Sache anzupacken. Wir wollen mehr beten, sagt ein guter Freund von mir, und weniger reden. Die Sachen anzupacken, diesen nächsten Schritt zu machen, anzupacken, zu sagen, okay, ich habe es gehört, Felix, Gott kann sprechen. Jetzt packe ich es an, ich nehme mir Zeit im Gebet. Gott, sprich, was ist der nächste Schritt? Ich habe gehört, lieber Michael, ja, das sind Begabungen. Gott, was ist meine Begabung? Hier und jetzt, ich will sie ausführen. Ich will Liebe in Aktion, ja, ich will es ausführen. Aktivieren die Gabe, wie Paulus zu Timotheus sagt, aktiviere denn die Gabe, die Gott dir getan hat, als die Ältesten ihre Hände auf dich gelegt haben. Ich will dieses Buch essen, mich davon ernähren. Jeden Tag konkret Schritte tun, auch wenn es nur 10 Minuten sind. Zum Abschluss, da wird eine Geschichte erzählt in Amerika vor vielen Jahren. Also die ist auch wirklich passiert, ist erschreckend und traurig. Und zwar, da war ein Schneesturm und ein Mann in seinem Wohnmobil, das war glaube ich so ein Wohnwagen, blieb in diesem Schneesturm stecken. Er konnte nichts mehr sehen, überall war Schnee und er blieb da stecken. Und ihr wisst, manchmal gibt es hier Gebiete in Amerika, bis zur nächsten Stadt, können es auch hunderte Kilometer sein. Und er kannte sich auch nicht aus. Und die ganze Zeit überlegte er, okay, was mache ich jetzt? Lasse ich meinen Wohnwagen stehen und gehe den Rest, weil ich komme hier nicht mehr weiter, ist stecken geblieben, mein Auto. Oder bleibe ich und warte hier auf Hilfe? Und jeden Tag stellte er sich die Frage, die Tage vergingen, gehe ich jetzt oder gehe ich nicht? Gehe ich jetzt oder gehe ich nicht? Und er hatte Angst. Im Wohnwagen war es ja noch einigermaßen warm, aber auch nicht mehr so warm. Aber zumindest wärmer als draußen. Und er sah draußen den Sturm. Er sah draußen die Kälte und die Nacht. Er kannte sich nicht aus. Und der entschied sich zu bleiben. Und mag es auch für jemanden vielleicht schockierend sich anhören, aber man fand am Ende auch sein Tagebuch, weil er ist dann leider im Wohnwagen gestorben. Er entschied sich zu bleiben und starb im Wohnwagen. Und man fand diesen Wohnwagen und mit so einer Art Tagebuch, die er die letzten Tage geführt hat und sagt und beschrieb auch, ich habe jetzt nichts mehr zu essen, ich bin hier und ich bete, ich hoffe auf Hilfe, ich hoffe, dass jemand kommt und Tag 1 und Tag 2, Tag 3 und schrieb so praktisch sein letztes Testament und starb. So, jetzt kommt das Schockierende an dieser Geschichte. Es waren ein paar hundert Meter bis zur nächsten Stadt. Es waren ein paar hundert Meter. Das Ziel war eigentlich da, er konnte es nur nicht sehen. Er hätte nur, ich weiß es nicht, ob das vielleicht 10, 20 Minuten, er hätte vielleicht ein paar, das Ziel war da. Aber es war die Angst, die ihn gelähmt hat. Er hätte einfach nur rausgehen müssen, vielleicht 10, 20, auch wenn es jetzt eine Stunde gewesen wäre. Ich weiß es nicht so genau, aber letztendlich, er hätte überleben können. Es ist etwas Mögliches, aber der Unglaube ist das, was uns am meisten hemmt. Die Angst zu versagen, die Angst zu sagen, was passiert, wenn ich das jetzt anpacke? Ich kann es nicht. Und dann entscheiden wir uns oft, ich mache gar nichts. Aber schaut mal, was Gott uns sagt. Geh und iss mit Freuden. Pack es an. Gott hat dein Tun gebilligt. Gott ist auf deiner Seite. Er hat die Tür geöffnet. Und im Namen Jesus kannst du aufstehen und Position ergreifen. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Ja, zum Abschluss, meine Lieben, Gott sagt, alles, was du in deinem Herzen hast, tu es. So, jetzt kann, als ich über diesen Satz nachgedacht habe, muss ich ehrlich sein, dann dachte ich, was? Ich meine, alles, was wir im Herzen haben, und Gott, was ist denn, wenn ich etwas Falsches im Herzen habe? Ich habe gerade auf dem Herzen und ich weiß nicht, irgendeine Sünde zu begehen. Das wird nicht passieren, wenn ich Gott mein Herz gegeben habe. Und hier ist die Bedingung, wenn du Gott mit ganzem Herzen liebst, dann wird Gott dein Herz nach seinem Herz verwandeln. So wie David. David hatte ein Herz nach dem Herzen Gottes. Und David hatte etwas auf dem Herzen. Das kam von Gott. Und David sagt im Psalm 27, mein Herz sagt, suche mein Angesicht. In seinem Herzen war ein Schrei. Ich brauche dich, Gott. Ich brauche dich. Und Gott sah von oben dieses Herz und sagte, wow, da ist jemand, der sucht mich. Und ich zeige dir mein Angesicht. Und David sah seine Herrlichkeit. Und da kam eine Vision. David war der Erste, der eine Vision hatte. Der Erste, der sagte, Gott, du bist da oben. Du bist zu weit weg. Du bist zu weit. Ich will einen Tempel bauen. Und der Prophet Nathan sagte, David, 1a, mach es. Alles, was du auf dem Herzen hast, tu. Und David hatte so ein Verlangen nach Gott. Er liebte ihn über alles. Jetzt mag jemand vielleicht einwenden, ja, aber Dennis, ich kenne die Bibel. David hat dann nicht den Tempel gebaut. Er hat ja so viel Blut vergossen. Das war ja sein Sohn Salomo. Ja und nein. Weil David sagte, okay, dann baut eben mein kleiner Sohn den Tempel. Aber ich bereite schon mal alles vor. Ich will auch meinen Stempel dahin tun und holte Gold und Silber und hat Himmel und Erde bewegt, um seinen Tempel zu bauen. Und deshalb wird David ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt, weil er hatte eine Vision. Er wollte Gott bei sich haben. Was ist deine Vision heute Morgen? Was ist deine Vision? Schließen wir unsere Augen und ich möchte dir jetzt eine Frage stellen. Was ist deine Vision? Was möchtest du als nächstes anpacken? Was ist der nächste Auftrag? Was weißt du, während du mir zugehört hast, bestimmt hat der Geist Gottes dir das ein oder andere gezeigt. Jesus hat die Sache angepackt. Er sah dich, er sah mich, er sah uns im Leid und Sünde. Und er sagte, Vater, ich will es anpacken. Ich will es anpacken. Ja, aber mein Sohn, das wird schmerzen. Die werden dich verraten. Die werden dich anspucken. Die werden dich geiseln und die werden dich kreuzigen und töten. Und Jesus sagte, ist mir egal. Es ist mir egal. Ich packe es an. Und Jesus kam für dich und für mich. Und er starb am Kreuz und war gehorsam bis zum Kreuz. Und er hat gesiegt. Er hat es angepackt und er hat gewonnen. Und jetzt sagt Jesus, mein Freund, jetzt bist du dran, mein Kind. Ich habe dich berufen. Du hast eine Aufgabe. Hast du die Aufgabe gesehen? Siehst du die? Dann pack sie an. Nimm deine Rolle ein, nimm die Autorität. Gott hat dich nicht berufen, ganz hinten zu sein, sondern ganz vorne. Und zwar im Schlachtfeld für den Allmächtigen zu kämpfen, in der ersten Reihe für Jesus. Nimm das Schwert, nimm die Waffenrüstung Gottes, nimm Position an, hab keine Angst. Wenn es heute Morgen hier jemand gibt, der sagt, Dennis, ich will es anpacken, ich will konkrete Schritte tun, bete für mich, dann steh auf. Steh jetzt auf, da wo du bist und lass uns gemeinsam beten. Ich möchte für dich beten, aber nicht nur ich werde jetzt für dich beten, jeder, der hier ist, wir werden jetzt füreinander beten. Und übrigens, bevor ich für dich bete, möchte ich gerne euch allen was sagen, betet auch für mich. Betet auch für mich, weil auch ich muss Sachen anpacken bei mir in meiner Beziehung mit Jesus. Bei mir in meiner Familie, bei mir auf der Arbeit, hier in der Gemeinde. Auch ich muss Sachen anpacken, denn da ist so viel Not. Gott sucht Mitarbeiter, weil er dich liebt. Es ist eine Ehre. Lass uns gemeinsam beten. Öffne dein Herz. Wer will, kann dabei seine Hände hochheben. Und lass uns gemeinsam beten, dass der Heilige Geist jetzt durchströmt unser Herz. Von Kopf bis Fuß, dass er uns befähigt und dass seine Salbung über uns kommt. Und die Kraft Gottes zerbricht jede Kette. Lass uns füreinander beten. Allmächtiger Vater, wir kommen jetzt als Gemeinde vor deinem Thron. Oh Jesus, wir brauchen dich. Wir danken dir, Herr, denn du hast die Sache angepackt. Du starbst für uns am Kreuz. Du hast alles getan. Du hast die Tür geöffnet und da, wo du aufmachst, kann keiner schließen. Und wir wollen jetzt mit dir gemeinsam durch diese Tür gehen und die Sache anpacken. Wir wollen da in unserem Umfeld, wo du mich hingetan hast, da wollen wir jetzt tätig werden und die Autorität Jesu Christi. Wir wollen im Namen Jesu Schritte gehen, Schritte des Glaubens in unserem Alltag, bei uns zu Hause. Wir wollen Land einnehmen für dich, Jesus, bei uns zu Hause, hier in Langenfeld, hier für Deutschland, Herr. Ich bitte für jeden, der gerade aufgestanden ist, Herr, du siehst, warum jeder aufgestanden ist. Du weißt, was jeder hier braucht. Das sind sehr unterschiedliche Sachen. Du kannst sie es dir alle merken und du kannst deine Hand ausstrecken, denn deine Hand ist nicht zu kurz, um zu erretten. Dir ist nichts unmöglich und ich danke dir, denn du hast gesagt, niemand, der zu mir kommt, werde ich hinausstoßen. Und wir kommen so, wie wir sind, Herr, mit unseren Herzen, mit unseren Familien. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, komm, komm in deinem Namen, Jesus. Komm in unser Herz. Herr, befähige uns, gib uns Vollmacht, Herr, im Namen Jesu. Wir wollen diese Vollmacht ergreifen und den Anspruch nehmen und dir danken, Jesus, denn du erhörst Gebete, denn du bist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und wir preisen dich, Vater, für den Sieg, den du uns am Golgatha geschenkt hast. Wir rufen dich an, wir erheben deinen Namen. Danke, Jesus, denn du bist wunderbar. Gepriesen sei dein Name für jetzt und alle Ewigkeit. Amen.